You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit willkommen zu den Antifa-Nachrichten vom 11. Juli 2024. Heute geht es in üblicher Manier mit den Kurzmeldungen los. Im Rahmen dieser widmen wir uns unter anderem dem Freispruch des Neonazis Peter St. im Fall Samuel Yeboah, der neuen EU-Fraktion der AfD und auch die Petition von Omas gegen Rechts, die zur Kündigung des Kontos der Bundes-AfD bei der Berliner Volksbank führte, wird Thema der Kurzmeldungen sein. Im Anschluss geht es in einem kurzen Beitrag um den gefährlichen Nationalismus-Trend während EM-Spielen, insbesondere im Zusammenhang mit Public Viewing. Danach gedenken wir dann wieder den Opfern rechter Gewalt und beenden die dieswöchigen Antifa-Nachrichten mit ein paar interessanten Veranstaltungshinweisen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. AntifaschistInnen bei Demo in Marzahn-Hellersdorf von Neonazis attackiert. Am Samstag, dem 6. Juli, attackierte eine Gruppe aus rund 20 Neonazis eine antifaschistische Demo in Berlin im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Unter dem Motto »Nach dem Rechten schauen« versammelten sich rund 200 AntifaschistInnen am S-Bahnhof Kaulsdorf. Der Angriff ereignete sich noch vor der Demo, bei der Anreise am Bahnhof Ostkreuz. Dort stürmte die maskierte Neonazi-Gruppe auf die wartenden AntifaschistInnen zu. Die TäterInnen gingen mit Holzknüppeln, Schlagstöcken, Handschuhen und Pfefferspray auf die Opfer los. Zwei AntifaschistInnen, 15 und 39 Jahre alt, wurden bei dem Angriff verletzt. Auch zwei PolizistInnen blieben nicht von dem brutalen Übergriff verschont. So wurde einer der BeamtInnen beim Versuch, einen der TäterInnen festzunehmen, offenbar ins Gesicht geschlagen. Auch während der Demo kam es immer wieder zu rechten Provokationen und verbalen Anfeindungen und Gestiken. In einer Mitteilung der OrganisatorInnen beschuldigen diese die Jugendorganisation der Neonazi-Kleinstpartei Dritter Weg, für den brutalen Übergriff verantwortlich zu sein. Auf Nachfrage der Taz teilte das Demobündnis mit, dass zwei AngreiferInnen durch AugenzeugInnen als Mitglieder der Jugendorganisation Nationalrevolutionäre Jugend, kurz NRJ, identifiziert werden konnten. Die wachsende öffentliche Präsenz der Rechtsradikalen sei ein Problem in Marzahn-Hellersdorf, berichtet Ben von der Jugend-Antifa-Platte JAP gegenüber ND. Hauptursächlich für diese wachsende Raumnahme gilt die Neonazi-Kleinstpartei Dritter Weg, welche im Bezirk gezielt Jugendliche anspricht und rekrutiert. AfD gründet eigene Fraktion im EU-Parlament. Nach dem Ausschluss aus der ID-Fraktion und der Gründung der Patrioten für Europa gründet die AfD ihre eigene, noch extremere rechtsradikale Fraktion im EU-Parlament. AfD-Chefin Alice Weidel gab die Gründung nach einer Sitzung der Delegation in Brüssel bekannt. Die AfD wird das Bündnis mit dem Namen Europa der souveränen Nationen mit 14 Abgeordneten anführen. Dazu kommen jeweils 3 Abgeordnete aus Spanien, Polen und Bulgarien, 2 Politiker aus der Slowakei sowie jeweils 1 Abgeordneter aus Ungarn, Frankreich und Tschechien. Erste Hinweise dazu gab es bereits am Wochenende vor der Gründung, als der tschechische Europaparlamentarier Ivan David von der rechtsextremen Partei Freiheit und direkte Demokratie bekannt gegeben hatte, dass er sich dem neuen Bündnis Europa der souveränen Nationen anschließen wird. Durch die Gründung stehen der AfD einerseits nun finanzielle Mittel in Millionenhöhe zur Verfügung, andererseits zeigt das neue Bündnis auch, dass die AfD massiv an Bedeutung verloren hat. Denn am 7. Juli gründete sich bereits die Fraktion Patrioten für Europa ohne die AfD. Mitglieder waren unter anderem rechtsradikale Größen wie das Rassemblement National aus Frankreich, die österreichische FPÖ, aber auch die ungarische Fidesz unter Viktor Orban. Ob die AfD dem Bündnis im Verlauf der Legislaturperiode noch beitreten wird, lässt AfD-Chefin Weidel weiter offen. Freispruch für Neonazi-Anführer im Yeboah-Prozess. Nach dem tödlichen Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis wurde Peter St., der langjährige Anführer der Neonazi-Szene in Saarlouis, freigesprochen. Bei dem Brand starb der 27-jährige Samuel Yeboah und dem 55-jährigen Peter St. wurde daraufhin Beihilfe zum Mord vorgeworfen, da dieser den Täter Peter Werner S. zuvor in einer Bar zu dem Brandanschlag angestiftet haben soll. Das Oberlandesgericht in Koblenz hielt es nach mehr als 4-monatiger Verhandlung nicht für erwiesen, dass Peter St. seinen Freund Peter Werner S. zu dem rassistischen Mord bewegt haben soll. Vor dem Brandanschlag in Saarlouis gab es bereits 8 weitere Brandanschläge in Geflüchtetenunterkünften. Daraufhin soll Peter St. in erwähnter Bar wortwörtlich gesagt haben, hier müsste auch mal sowas passieren. Offenbar war dem Oberlandesgericht diese Aussage nicht eindeutig genug und der Neonazi wurde nach dem grässlichen Mord an Samuel Yeboah freigesprochen. Auch Aussagen von ZeugInnen, die bestätigten, dass das Verhältnis zwischen Peter Werner S. und Peter S.T. von absoluter Loyalität geprägt war, konnten nicht zu einer Verurteilung beitragen. Gegen den Hauptbelastungszeugen, der im Prozess gegen Peter S.T. auftrat, wird allerdings weiter wegen möglicher Tatbeteiligung ermittelt. Active Clubs breiten sich in Deutschland aus. Bei diesen Active Clubs handelt es sich nicht etwa um Clubs, in denen diverse Kampfsportarten trainiert werden, sondern vielmehr geht es bei diesen Kampfsportclubs um neonazistische Ideologien, in denen immer wieder von einem weißen Genozid fantasiert wird. Die MitgliederInnen der Active Clubs sind dementsprechend kampf- und gewaltbereit. In einer Recherche findet die Taz heraus, dass laut Bundesverfassungsschutz derzeit etwa ein Dutzend Active Clubs in Deutschland aktiv sind. Die Clubs sollen Teil einer White Supremacy 3.0 Strategie sein, die weniger explizit neonazistisch auftritt und stärker an eine Jugendkultur erinnert. Eine Strategie, die angesichts des hohen Anteils an Jugendlichen in den Clubs durchaus erfolgreich zu sein scheint. Seinen Ursprung hat die Organisationsstruktur in den USA und weltweit sind aktuell 126 aktive Clubs bekannt. In einer aktuellen Recherche setzt sich die Taz tiefergreifend mit den Hintergründen der Active Clubs auseinander. Nach Petition von Omas gegen Rechts. AfD verliert Konto bei der Berliner Volksbank. Vor 2 Monaten starteten Omas gegen Rechts eine Petition auf der Plattform inn.it, welche sie mit mehr als 33.500 Stimmen übergeben konnten. Daraufhin sperrte die Berliner Volksbank nun das Konto der Bundes-AfD, wodurch keine Spenden per Überweisung mehr auf das Konto der AfD getätigt werden können. Gregor Hackmark, Vorstand von inn.it, begründete die Aktion damit, dass die AfD außerhalb der Verfassungsordnung stehe. Der Anlass für die Petition war ein Statement der Berliner Volksbank unter dem Hashtag Nie wieder ist jetzt. Im Statement bezogen sie klar Position für die freiheitliche demokratische Grundordnung, für Grundrechte, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Mit der Petition sollte die Volksbank an ihre Werte erinnert werden, was schlussendlich auch mit der Sperrung des Bundes-AfD-Kontos endete. Zuvor haben bereits andere Banken, etwa im bayerischen Dachau oder in Mittelhessen, Konten der Partei gekündigt. Weiterhin formulierte Hackmark, dass der Schritt der Volksbank ein Beispiel für andere Banken sein könne, etwa für die Berliner Sparkasse, die das Konto des Berliner Landesverbandes der Partei führt. Im Kontext der Europameisterschaft kam es zu einigen nationalistischen Vorfällen von Fans und Spielern unterschiedlicher Teams. Auch lokal hier in Halle ist ein erhöhtes Aufkommen an nationalen Symbolen und Flaggen nicht zu leugnen. Im nun folgenden Beitrag haben wir uns mit nationalistischen Tendenzen während der EM insgesamt und im Besonderen bei Public Viewing in Halle auseinandergesetzt.
Nationalismus ist bei so einem großen Turnier wie der Europameisterschaft ein naheliegendes und ein komplexes Thema. Der Grat scheint schmal zu sein zwischen der bloßen Unterstützung einer Fußballmannschaft und nationalistischen Tendenzen. Überall sind Trikots und Flaggen zu sehen und nach den Spielen ist das Hupen der feiernden Fans unüberhörbar. Problematisch wird es, wenn sich die fußballerischen Emotionen nationalistisch färben und das Turnier als Anlass genommen wird, das eigene Land zu glorifizieren und Menschen aus anderen Ländern herunterzumachen. Das ist bei der EM in vielen Fällen prominent aufgetreten. Dazu zählen neben dem faschistischen Wolfsgruß des türkischen Spielers Demiral im Achtelfinale auch rassistische Gesänge und Gesten deutscher und österreichischer Fans und albanische und kroatische Fans, die zur Tötung von Serben aufrufen. Die politische Stimmung rund um die EM ist nicht zuletzt durch die UEFA selbst ordentlich aufgeheizt. In einem Interview mit Radio Korax äußerte sich Kemal Bozay, Politik- und Sozialwissenschaftler, insbesondere zum türkischen Nationalismus bei der EM.
Das Thema ist ja jetzt auch kein neues Thema. Wir haben ja schon zu Beginn ja erlebt, dass nach den Türkei-Spielen auch eine nationalistische Stimmung auch auf deutschen Straßen sichtbar war und dass halt innerhalb dieser nationalistischen Stimmung auch bestimmte extrem rechte türkische Symbole aufgetreten sind, zum Beispiel die Wolfssymbolik, die 3 Halbmonde, die so ein bisschen auch das Parteiabzeichen der nationalistischen Bewegungspartei in der Türkei signalisieren. Das sind Symbole, die auch so ein bisschen für die extrem rechten türkischen Organisationsformen in der Türkei, aber auch in Deutschland stehen. Deshalb ist das Phänomen jetzt nicht erst gestern sichtbar geworden, sondern wir haben das schon von Beginn an nach allen Spielen, dass diese Stimmung oder diese nationalistische Ekstase auch sichtbar geworden ist.
Abseits von den großen Skandalen richten wir unseren Blick jetzt auf die kleinere, die nähere Ebene, nämlich Public Viewings in Deutschland. Überträgt sich dieses intensivierte Nationalgefühl auch auf lokale Veranstaltungen? Wie ist die Atmosphäre bei solchen Events? Ein Besucher berichtet.
Zum Thema Public Viewing kann ich nur sagen, dass es doch alles recht gesittet zuging. Natürlich muss ich auch sagen, dass bei den Public Viewing Events, bei denen ich war, bisher immer Polizei vor Ort war und dementsprechend da halt auch nichts geschehen ist. Was ich aber abseits von Public Viewing Events sagen kann, ist, dass es doch schon ein bisschen unangenehmer ist, durch die Stadt zu laufen, da manche Leute dies als Anlass sehen, um halt offenkundig Symboliken zu tragen, die dann halt doch schon eher in das rechtere Spektrum einzuordnen sind.
Für einen genaueren Blick auf lokale Public Viewing Events haben wir mit Martin vom Peisnitzhaus gesprochen, wo die Spiele der deutschen Mannschaft öffentlich gezeigt wurden.
Also die Atmosphäre war grundsätzlich friedlich bei uns. Es gibt ein paar Unterschiede. Das allererste Spiel haben wir ohne Security gemacht und haben nicht mit so vielen Gästen gerechnet. Letztendlich hatten wir dann über 1500 Gäste hier, sind ein bisschen überrannt worden und haben dann für die nächsten Spiele da ein paar Lehren draus gezogen, dass wir dann mit Security gearbeitet haben. Und nach dem ersten Spiel war dann auch Polizei vor Ort, beziehungsweise hat ständig danach gefragt, Zivilpolizei oder andere Einsatzkräfte, wie das läuft, weil es bei dem ersten Spiel eben auch in Sachsen-Anhalt einige Vorfälle gegeben hat. Und da war dann erhöhte Alarmbereitschaft bei der Polizei.
Auch beim Public Viewing am Peisnitzhaus hat es einige problematische Vorfälle gegeben.
Also wir hatten bei dem allerersten Spiel, wo wir gar keine Security hatten, wir hatten dann im Biergarten ca. 600 Leute, wir hatten auf der Waldbühne 600 Leute. Was ich dann direkt mitbekommen habe, dass es zum Beispiel dann eine Gruppe gab, vielleicht von 20 Leuten, die dann mit antisemitischen Rufen aufgefallen sind. Allerdings nicht permanent während des ganzen Spiels und es gab eben auch Pyrotechnik, die geworfen wurde, was dann eben bei so einer großen Zahl, die wir im Biergarten hatten, sehr unangenehm war und auch gefährlich war.
Das Grölen der rassistischen Umdichtung des Songs L'amour toujours von Gigi D'Agostino hat vor Public Viewings ebenfalls nicht Halt gemacht.
Das ist zum Teil ist mir nicht aufgefallen, aber es hatte dann eine Kollegin aus der Gastro, die dann am Ausschank stand, die hatte zum Beispiel berichtet, dass sie das dann kurzzeitig mal gehört hat, dass dieses Lied gesungen wurde mit diesem Text halt. Da habe ich wirklich nur am ersten Spieltag halt, wo wir keine Security hatten, Dinge mitbekommen. Aber mir wurden auch Dinge berichtet, dass dann eben zum Teil auch Gastromitarbeiterinnen beleidigt wurden von Gästen, dass es eben auch einige Beleidigungen von Gästen gab, die sich dann beschwert haben. Und es gab auch dann ein, zwei Fälle auch, wo dann Leute des Ortes verwiesen wurden. Wenn viele Menschen gleich gekleidet sind, gerade mit dem Trikot der Nationalmannschaft, was viele hatten, dann pusht sich das wahrscheinlich ein bisschen so. Viele fühlen sich dann so als große Masse oder gehen in dieser Masse auf und dann lässt man sich vielleicht auch zu Sachen hinreißen, die man sonst nicht machen würde, wenn man in seinen normalen Kleidung ist, würde ich sagen.
In der Masse an Trikots und Fahnen lässt sich übermäßiger Nationalstolz doch etwas gemütlicher ausleben. Für viele Menschen ist eine Europameisterschaft und insbesondere ein Public Viewing aber eine Gelegenheit, sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen und Gemeinsamkeiten auszuleben. Das findet sicherlich sehr häufig ohne nationalistische Intentionen statt.
Also ich kann ja nur für unseren Ort sprechen und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass das eben auch was Verbindendes hat auf alle Fälle. Dass so ein Zusammengehörigkeitsgefühl dadurch entsteht, auf eine Mannschaft zu halten, auf die deutsche Mannschaft zu halten. Manche Sachen sind dann doch ein bisschen für mich merkwürdig dann. Das ist meine persönliche Meinung. So zum Beispiel, wenn dann alle sich hinstellen, mit der Hand ans Herz sozusagen, das ist für mich dann schon ein bisschen zu übertrieben teilweise, aber trotzdem. Es ist irgendwo was Verbindendes und es muss ja nicht unbedingt negativ sein.
Es ist wahrscheinlich auch oft schwierig, so eine Trennlinie zu ziehen zwischen Unterstützung für den Sport, Unterstützung für die Mannschaft und ja auch natürlich Spieler, denen man sich dadurch verbunden fühlt, dass man sie eben aus der deutschen Bundesliga einfach kennt und viel Kontakt dazu halt hat. Und dann wiederum dieser Umschwung dahin, dass die Emotionalisierung durch den Fußball vielleicht auch ein bisschen dazu genutzt wird, um so ein sehr nationales Bild zu stärken. Und ich habe das Gefühl, dass das in ganz vielen Ländern bei der EM jetzt so aufgetreten ist und dass da so eine Einigkeit eher darin entstanden ist, die eigene Nation so sehr stark zu unterstützen, anstatt mit den anderen so zusammenzuwachsen.
Welche Lehren können denn für folgende Events im Peisnitzhaus gezogen werden?
Also meine Lehre daraus wäre oder mein Empfehlung wäre, die Gästezahl zu begrenzen auf ein gewisses Maß, sodass es übersichtlich bleibt. Ich würde lieber gerne in die Richtung gehen, familienfreundliches Public Viewing, das heißt vielleicht im Vorfeld sogar für einen symbolischen Preis, dass man Karten vorbestellen kann für 1 Euro oder so. Dass es einfach angenehmer ist, einfach für die da sind. Allgemein war es eine friedliche Stimmung, aber Leute, die schon Erfahrungen haben mit rassistischen Beleidigungen, mit körperlichen Übergriffen oder sowas miterlebt haben. Das sind Menschen, die besonders sensibel für solche Sachen sind und für diesen auch schon kleine Situationen unangenehm. Und das möchte ich eigentlich sozusagen in Zukunft, wir wollen eigentlich ein Ort für diese Menschen sein, dass es ein safer Ort ist einfach und da muss ein bisschen was noch passieren bei uns halt.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Sadri Berisha. Der Kosovo-Albaner Sadri Berisha wurde am 8. Juli 1992 von mehreren Neonazis in Ostfildern-Kemnath bei Stuttgart erschlagen. Die Neonazis stürmten eine Unterkunft für jugoslawische ArbeiterInnen und schlugen auf Sadri Berisha und eine andere Person mit einem Baseballschläger ein. Sadri Berisha überlebte den Angriff nicht. Die Neonazis hatten vorher zur Einstimmung Hitlerreden und Rechtsrock gehört. Der Haupttäter wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die anderen Mittäter wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten auf Bewährung und 9 Jahren verurteilt. Sadri Berisha ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Jürgen Seifert. Der obdachlose Jürgen Seifert wurde am 9. Juli 2000 von 5 Neonazis in einem Abrisshaus in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern zu Tode geprügelt. Vor der tödlichen Attacke forderten die Täter Geld von ihrem Opfer. Jürgen Seifert wurde erst 3 Tage nach der Tat tot in dem Abrisshaus gefunden. Laut Anklage handelten die 5 Täter aus Habgier und Hass auf Obdachlose. Der Haupttäter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Die weiteren Täter bekamen wegen Mordes aus niederen Beweggründen oder Totschlags mehrjährige Haftstrafen. Die rechte Gesinnung und die eindeutige Zugehörigkeit der Täter zur örtlichen rechten Szene spielten für die RichterInnen keine Rolle. Durch die Fokussierung auf die Raubkomponente fand eine völlige Entkopplung vom eindeutigen politischen Kontext der Tat statt. Und die sozialdarwinistische, das Leben anderer entwertende Ideologie blieb unbeachtet. Jürgen Seifert ist staatlich nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Gerhard Fischhöder. Gerhard Fischhöder wurde am 10. Juli 2003 in Scharnebeck bei Lünebeck von einem Neonazi ermordet. Gerhard Fischhöder lebte in einer Übergangsunterkunft für Wohnungslose, wo er gemeinsam mit dem Täter Alkohol trank. Nach einer verbalen Auseinandersetzung verprügelte ihn der Neonazi. Gerhard Fischhöder starb an den Folgen der schweren Verletzungen. Der Täter gehörte nach Aussagen von Anwohnern zu einer bekannten Neonazi-Gruppe. Er wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl der Tathergang eindeutig für ein sozialdarwinistisches Motiv spricht, erkannte das Gericht dieses nicht an. Sozialdarwinismus bezeichnet eine menschenverachtende Perspektive auf Randgruppen der Gesellschaft und sozial Schwächere. Für die Landeskriminalämter ist Sozialdarwinismus ein Merkmal politisch rechtsradikal motivierter Kriminalität. Bis heute ist Gerhard Fischhöder nicht offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Boris Moravec. Boris Moravec wurde am 11. Juli 1996 auf dem Thälmannplatz in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern von 2 Neonazis angegriffen. ZeugInnen beobachteten die Attacke und riefen die Polizei. Diese schritt jedoch nicht ein und ließ die Neonazis weiter auf Boris Moravec einschlagen. Erst als später die Bereitschaftspolizei eintraf, wurden die beiden Täter festgenommen. Boris Moravec starb 2 Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen. Bis heute ist er nicht offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten, ihr wisst, was jetzt kommt, wieder ein paar interessante antifaschistische Veranstaltungshinweise. Falls ihr euch in Halle antifaschistisch engagieren wollt und Lust habt, eigene Ideen sinnvoll einzubringen, kommt doch diesen Freitag um 18 Uhr gerne zum Plenum vom Tresen gegen rechts in den Carola-Konvoi in der Südstraße 5 in Halle an der Saale. In Leipzig gibt es diesen Samstag zum einen einen Rundgang durch das KZ-Außenlager Leipzig-Schönau. Treffpunkt ist hierfür die Straßenbahnhaltestelle Parkallee um 11 Uhr. Im KZ-Außenlager Leipzig-Schönau waren ab Sommer 1944 etwa 500 ungarische JüdInnen interniert. Die Frauen und Mädchen mussten in der Flugzeugproduktion der ATG arbeiten. Zunächst wird sich bei der Ortsbegehung dem Phänomen der Zwangsarbeit allgemein angenähert. Anschließend erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in den Lebens- und Arbeitsalltag der Häftlinge. Anschließend gibt es um 14 Uhr eine öffentliche Führung durch die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig. In Leipzig-Schönefeld hatte die Hugo Schneider Aktiengesellschaft, einer der größten Rüstungsproduzenten und Profiteure des nationalsozialistischen Zwangsarbeitssystems, ihren Hauptsitz. Hier mussten ca. 10.000 Menschen, vorwiegend aus Polen und der Sowjetunion, Panzerfäuste, Munition und andere Rüstungsgüter herstellen. Es wird ein Überblick geboten über die Firmengeschichte und die NS-Verbrechen der HAS AG, die Arbeits- und Lebensbedingungen der ZwangsarbeiterInnen sowie über den Umgang mit NS-Zwangsarbeit nach 1945. Treffpunkt hier ist die Permoserstraße 15 um 14 Uhr. Beide Veranstaltungen sind kostenlos und die Führung um 14 Uhr ist barrierefrei. Unter dem Motto Berlin bleibt bunt gibt es am Freitag um 17.30 Uhr an der S-Bahn-Station Lichterfelde Ost einen Gegenprotest als Reaktion auf eine geplante Buchvorstellung des Identitären Martin Sellner. Geplant sind verschiedene tolle Reden, Beiträge und Live-Musik. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 11.07.2024.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?